So, wir wollen anschließen an den ersten Teil heute Vormittag, die sichtbare und unsichtbare Gemeinde, Teil 2. Im ersten Teil unseres Themas haben wir festgestellt, die Gemeinde Gottes trägt heute in den Dimensionen von Raum und Zeit einen Doppelcharakter. Sie ist auf der einen Seite sichtbare Gemeinde. Gemeinde in dieser Welt, Gemeinde an einem konkreten Ort, zu einer konkreten Zeit, sichtbar, anfassbar. Und wenn wir in die Denominationen und verschiedenen Gemeindeprägungen hineinschauen, vielfältig. Und deshalb braucht die Bibel den Begriff Gemeinde hier oft im Plural. Gemeinde Gottes heute ist auf der anderen Seite aber immer auch unsichtbare Gemeinde. Gemeinde in Gott, Gemeinde aller Heiligen in Christus. Ich denke, das ist uns heute auch wieder in dem Beitrag unseres ägyptischen Bruders deutlich geworden. Das war für mich wieder eine Lehrstunde in Gemeinde aller Heiligen. Ja, was Gott da tut am Leib des Christus in ganz anderen regionalen Bezügen. Universal, zeitlos, Gemeinde immer im Singular. Und wir hatten festgestellt, dass es für das Verständnis der Gemeinde ganz wichtig ist, zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Gemeinde zu unterscheiden. Denn wenn man diesen Unterschied nicht beachtet, dann kommt es an etlichen Stellen zu Fehlentwicklungen und Missverständnissen. Es ist ganz klar, das Leitbild für jede Ortsgemeinde soll die unsichtbare, universale Gemeinde des Leibes Christi sein. Aber in der konkreten Darstellung vor Ort gibt es doch einige wichtige Unterschiede, die wir unbedingt beachten müssen. Wir haben begonnen im ersten Teil unseres Themas mit einem ersten Unterschied und hatten den überschrieben Weizen und Unkraut, Corpus permixtum, und festgestellt, die unsichtbare Gemeinde als Leib Christi, die besteht ausnahmslos zu 100% aus wiedergeborenen Christen, aus Kindern Gottes, aus Gliedern am Leib des Christus, eben aus Heiligen und Erretteten. Leib Christi, 100%, immer 100%. Und wir haben festgestellt, das kann man so von keiner Ortsgemeinde sagen. Die sichtbare Gemeinde vor Ort ist immer ein gemischtes Gebilde, ein Corpus permixtum, eine Mischung aus Weizen und Unkraut. In einer Ortsgemeinde leben wiedergeborene Kinder Gottes neben solchen, die es noch nicht sind. Mit all den Konsequenzen, die wir heute Vormittag im ersten Teil angesprochen haben. Und diese Feststellung der sichtbaren Gemeinde vor Ort als gemischtes Gebilde, die führt natürlich vom Gedanken der unsichtbaren Gemeinde, des Leibes Christi herkommt, dann sofort zur nächsten Frage: Wie wird man eigentlich ein Teil der Gemeinde Gottes? Wie wird man das eigentlich? Wie kommt es dazu? Gibt es auch hier bestimmte Aufnahmekriterien, die man erfüllen muss? Die Bibel sagt in 1. Korinther 12, Vers 13, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Also hier, in diesem zentralen Kapitel vom Leib des Christus, da gebraucht der Paulus eigentlich nur ein Merkmal, was darüber entscheidet, wie man zu einem Glied an diesem Leib wird. In einem Geist zu einem Leib getauft, alle mit einem Geist getränkt. Also Paulus stellt darauf ab, es ist der Heilige Geist. Es ist die Taufe mit dem Heiligen Geist, die in diesen Leib des Christus hinzufügt. Galater 3, 26 bis 28. Ihr alle seid Söhne Gottes. Wodurch? Durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, ihr seid alle einer in Christus Jesus. Die Gemeinde Gottes als Leib des Christus ist ein lebendiger Organismus, eine Einheit aus Haupt und Gliedern. Das ist das Bild. Das Haupt ist Christus, Glieder an diesem Leib sind wir. Wenn wir es jetzt abstrakt formulieren, Glieder an diesem Leib sind alle, die in einer lebendigen Verbindung mit diesem Haupt stehen. Na, ist doch klar, nur wer mit dem Haupt Christus, Jesus verbunden ist, der kann ein Glied dieses Leibes sein. Das ist doch im Natürlichen ganz genauso. Jedes Glied unseres Leibes ist mit dem Haupt verbunden, wird vom Gehirn aus gesteuert, empfängt die Lebensimpulse und die Organisation, die Steuerung vom Hirn aus. Das Gehirn, biblisch hier das Haupt, das ist die Steuerungszentrale. Steuert auch mitunter, kann man auch steuern an diesen Dingen. Aber vieles davon ist unwillkürlich. Ist die Steuerungszentrale und alles, was mit diesem Haupt verbunden ist im Natürlichen, das gehört zum Leib. Also so sehr ich den Ulrich bewundere, wie er hier Klavier spielt, seine Finger habe ich nicht, die gehören nicht zu meinem Leib. Sind nicht mit meinem Haupt verbunden. Ja? Also im Natürlichen ist ganz klar, was gehört als Glied zum Leib? Alles, was mit dem Haupt, mit dem Gehirn zusammenhängt. Ganz einfach, ganz einfach. Und das ist geistlich nicht anders, wenn wir es von diesem natürlichen Bild aus übertragen und ganz klar definieren. Nur wer mit dem Haupt Christus Jesus verbunden ist, kann ein Glied dieses Leibes sein. Ganz schlicht. Und die Bibel sagt, dass zu dieser lebendigen, geistlichen Verbindung zwei Elemente gehören. Und das kann man verschieden ausdrücken. Ich möchte es jetzt mal mit den Worten unseres verlesenen Textes ausdrücken. Zwei Elemente gehören zu dieser Verbindung mit Christus als dem Haupt. Erstens, der Glaube in Christus Jesus. Und zweitens, die Taufe mit dem Heiligen Geist. Beginnen wir mit dem ersten, der Glaube in Christus Jesus. Ist doch eine ungewöhnliche Formulierung, ne? Also Glaube an haben wir oft, das ist auch gut, das ist auch richtig, aber jetzt hier formuliert Paulus mal ganz pointiert, der Glaube in Christus Jesus. Und ich denke, allein an dieser Formulierung wird schon deutlich, dass damit keine Bejahung von dogmatischen Richtigkeiten gemeint ist, sondern eine innere Beziehung. In Christus Jesus sagt, innere Beziehung, das wird dadurch ausgedrückt. An, das ist okay, ist richtig, ist ja auch ein biblischer Ausdruck, aber an, das hat immer noch so ein Stück Distanz. Ja, Objekt. In, das ist richtig reingehen, das Beziehung, da ist was Inneres, was abläuft. Und darum ist dieser Begriff, so ungewöhnlich und sperrig er für uns erstmal klingt, doch sehr pointiert, weil er deutlich macht, es geht hier nicht um eine intellektuelle Ebene von Bejahung bestimmter dogmatischer Richtigkeit. Ich sage es immer und immer wieder, weil dieses Missverständnis aus unseren Köpfen schier nicht rauszukriegen ist. Glaube ist in der Bibel immer Beziehung, immer Beziehung in Christus Jesus. Und diese innere Beziehung, Glauben, beschreibt die Bibel mit zwei Begriffen. Glauben ist Vertrauen und Glauben ist Gehorchen. Vertrauen und Gehorchen. Das sind die beiden Seiten des Glaubens, so wie jede Geldmünze zwei Seiten hat, die aber doch zusammengehören, sodass wir sie immer als eins betrachten. Auch wenn die Abbilder auf den beiden Seiten der Münze unterschiedlich sind. Aber sie hängen doch zusammen, dass wir sie gar nicht getrennt denken oder mit ihnen gar nicht getrennt umgehen können. Und so ist auch diese biblische Glaube, diese Münze, die immer diese zwei Seiten hat, Vertrauen und Gehorchen. Ich vertraue Jesus und weil ich ihm vertraue, gehorche ich ihm auch. Dieser Gehorsam ihm gegenüber ist geboren aus dem Vertrauen zu unserem Herrn. Ich gehorche ihm auch da, wo ich Dinge nicht verstehe, nicht nachvollziehen kann, sie mir gegen den Strich gehen. Warum? Weil ich ihm vertraue. Weil ich glaube, Herr, du weißt es besser und du meinst es gut. Du weißt es besser und du meinst es gut. Und aus diesem Vertrauen heraus können wir dann immer wieder auch zum Gehorsam finden. Ich vertraue Jesus und deshalb gehorche ich ihm. Ich vertraue Jesus mein ganzes Leben an. Meine Vergangenheit mit all ihrer Schuld und den Dingen, die ich nicht mehr in Ordnung bringen kann. Meine Gegenwart mit all den Nöten, in denen ich gerade stecke. Und meine Zukunft mit all den offenen Fragen, die sich damit verbinden. Das alles vertraue ich Jesus an. Ich vertraue Jesus meine Schuld an, mein Versagen, meine Zweifel, meine Ängste. Ich muss sie vor ihm nicht verbergen. Ich muss nicht denken, oh, damit kann ich ja nicht kommen. Sondern ich darf 100% zu ihm mit all diesen Zweifeln, Ängsten, Sorgen kommen. Und die tiefste Anfechtung meines Lebens, als ich nicht mehr wusste, ob es Gott gibt, hat mich Gott doch so gehalten, dass ich mit ihm darüber geredet habe, dass ich gerade nicht glauben kann, dass es ihn noch gibt. Das war für mich eine der größten Erfahrungen in meinem Leben. Mit ihm darüber zu reden, ich glaube eigentlich gar nicht, dass es dich gibt noch. Aber mit ihm zu reden darüber. Versteht ihr? Die Zweifel, die in der Anfechtung in unser Leben kommen, und die Satan in unser Leben hinein immer wieder schickt wie die feurigen Pfeile. Damit möchte er uns immer von der Beziehung mit unserem Herrn trennen. Wir sollen diese Anfechtung und Zweifel für uns alleine ausmachen. Und dann können sie so richtig brüten und ihre ganzen Krankheitskeime in uns so richtig auswirken. Und wenn wir damit kommen und mit ihm darüber reden, was wir für Probleme mit ihm und seinen Lebensführungen in unserem Leben haben, und darüber mit ihm reden, dann ist das wie das Reinigen einer Wunde. Ja? Wie das ins Licht stellen von irgendeiner modrigen Ecke. Und die Bibel sagt, alles, was ins Licht gestellt wird, wird Licht. Das ist ein geistliches Gesetz. Alles, was ins Licht gestellt wird, wird Licht, schreibt Paulus. Epheserbrief. Und alles, was wir vor ihm verbergen und in der Finsternis behalten, modert, zerstört, vergiftet unser Leben. Darum ist Sündenbekenntnis was Wichtiges. Ja, aber es geht nicht nur darum. Alles gehört jetzt Jesus. Er ist der Herr. Er ist das Haupt, der Herr meines Lebens. Ich vertraue ihm, ich gehorche ihm. Das ist Glaube in Christus Jesus. Und auf diesen Glauben antwortet Gott durch die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und durch diesen Heiligen Geist zeugt er uns zu Kindern Gottes. Und das ist immer die Antwort Gottes auf diesen Glauben in Christus Jesus. Es ist nie so, dass hier Glaube in Christus Jesus wäre und Gott nicht im Gegenzug an dieser Stelle uns zeugt aus dem Heiligen Geist. Das gehört immer zusammen. Wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn er der Herr deines Lebens ist, wenn du ihn lieb hast und ihm folgst, dann hast du auch den Heiligen Geist. Das geht gar nicht ohne. Wiedergeburt, Neugeburt von oben her. Dadurch werden wir zu Kindern Gottes und zu Gliedern am Leib des Christus. Diese Geistestaufe, von der unser Text spricht, die meint, das sieht man im Zusammenhang von 1. Korinther 12, die meint den ganz anfänglichen Empfang des Heiligen Geistes, wodurch wir zu Gliedern dieses Leibes werden. Ja? Nichts anderes als die Neuzeugung. Der Beginn dieses dazu hineingetauft zu werden in den Leib Christi. Das ist mit dieser Geistestaufe gemeint. Bitte nicht auf das charismatische Missverständnis reinfallen, als wäre die Geistestaufe irgendeine spezielle, gesonderte Erfahrung, durch die wir dann erst so richtig Christen werden. Ja? Die Geistestaufe nach der Bibel ist identisch mit dem Empfang der Neuzeugung des Heiligen Geistes. Paulus schreibt in Epheser 1, Vers 13, in Christus, in ihm, seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Seht ihr, was ich unterstrichen habe? Gehört, gläubig, versiegelt. Gehört, geglaubt, versiegelt. Das ist der göttliche Heilsdreiklang. Die Heilstrilogie Gottes. Die läuft immer und immer wieder in diesen drei Schritten ab. Gehört, damit ist so wichtig, dass wir das Evangelium hören und dass andere das Evangelium hören, die noch nicht neu gezeugt sind. Das Hören des Evangeliums, damit fängt es immer an. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, schreibt Paulus. Hören. Der nächste Schritt ist, wie stelle ich mich persönlich zu dem, was ich gehört habe? Nick ich? Schüttle ich den Kopf? Reicht beides nicht. Reicht beides nicht. Im Vertrauen und im Gehorsam erfassen für mich. Das ist gläubig werden. Und dann ist die Antwort Gottes, uns zu versiegeln mit dem Heiligen Geist. Das sind alles Bilder und Begriffe für denselben Moment. Versiegelt werden mit dem Heiligen Geist ist dasselbe wie neu geboren werden aus dem Heiligen Geist. Ist dasselbe wie getauft werden mit dem Heiligen Geist. Ist dasselbe wie von oben her neu geboren werden. Ist dasselbe wie Empfangen des Heiligen Geistes. Das sind verschiedene Bilder, verschiedene Ausdrücke, die immer dasselbe meinen. Gott schenkt dem Glaubenden seinen Heiligen Geist und zeugt ihn dadurch zu einem Kind Gottes, legt sein eigenes Gottesleben in ihn hinein. Und die Bibel sagt, durch den Geist Gottes ist das Wesen Gottes und das unauflösliche Leben Gottes in uns hineingekommen. Unauflösliches Leben, das nicht mehr sterben kann. Gehört, geglaubt, versiegelt. Also, wie werde ich Glied am Leib des Christus? Ganz klar, durch den Glauben in Christus Jesus und zweitens durch die Taufe mit dem Heiligen Geist. Diese beiden Elemente, nicht mehr und nicht weniger. Dadurch werde ich Glied am Leib des Christus. Und wie werde ich Mitglied einer Ortsgemeinde? Steigen wir jetzt tief hinab aus geistlichen Höhen in die Niederungen von Berlin-Hasenheide, München, Langsteinbacher Höhe und wie eure Gemeinden alle heißen. Ich denke, die Frage, und wie werde ich Mitglied einer Ortsgemeinde, ist die zwingende, logische Konsequenz aus der Frage, ob ich zum Leib des Christus dazugehöre oder nicht. Denn Gemeinde Gottes spielt sich ja heute eben nicht in irgendwelchen geistlichen Sphären ab, sondern Gemeinde Gottes findet ihre sichtbare Darstellung, ihre Auswirkung hier auf dieser Erde. Und wir können nicht sagen, oh, es reicht mir, ein Glied am Leib des Christus zu sein. Bleibt mir weg mit euren Ortsgemeinden, eh nur schwierig und anstrengend. Ich bin ein Glied am Leib des Christus, das reicht mir. Versteht ihr, wer so redet? Der versteht überhaupt nicht das Programm Gottes. Der hat überhaupt nicht begriffen, dass Gott die Gemeinde auf diese Erde gesetzt hat und nicht zu sich in den Himmel geholt hat. Noch nicht. Noch nicht. Und wenn Gott seine Gemeinde auf die Erde setzt, wer sind wir, dass wir nur noch im Himmel geistig unsere Gemeindezugehörigkeit leben wollen? Nur noch im Sinne von Leib Christi, Glied am Leib Christi. Wer Glied am Leib Christi ist, für den ist der zwingende, gesunde nächste Schritt. Und wie werde ich Mitglied einer Ortsgemeinde? Als ich mit 16 zum Glauben gekommen bin, hatte ich von Tuten und Blasen keine Ahnung. aber zwischen meiner geistlichen Neuzeugung und der Frage, wie werde ich Mitglied einer Ortsgemeinde, hat ein Tag gelegen.
Ja, ein Tag.
Da habe ich nicht gewartet. Oh, wie weit muss ich denn jetzt im Glauben wachsen, bis ich würdig bin? Oder brauche ich das überhaupt? Oder war ganz klar. Ich gehöre zur Gemeinde, ich bin Kind Gottes, also wo ist mein Platz? Ganz konkret, wo lebe ich denn das jetzt, dass ich zur Gemeinde gehöre, zu Jesus gehöre? Gemeinde Gottes lebt heute hier auf Erden in Raum und Zeit. Und bitte nehmt es ernst. Anderes haben wir heute noch nicht. Und damit kann Gemeinde Gottes heute nicht unsichtbar im geistigen Raum bleiben. Sie drängt nach sichtbarer Darstellung. Geistliches Leben und geistliche Wirklichkeit sucht immer die körperliche Darstellung, die Verkörperlichung. Immer. Haben ja sogar die Dämonen die Sehnsucht nach. Denkt ihr dran, wie die Dämonen, als Jesus sie austreibt, aus dem Gadarener, wo sie dann sagen, dann bitte, 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 wenigstens in die Schweine. Wenn schon nichts Komfortableres gerade da ist, nehmen wir die. Aber lieber die Schweine, als gar nichts. Ja? Offensichtlich war das aber als Vehikel für die Energie dann doch zu stark, denn die sind ja dann alle sofort in den See Genezareth gestürzt. Wie das weiterging, beschreibt uns die Bibel nicht, ist auch nicht wichtig. Aber was ich aus dieser Geschichte lerne, ist dieser unbedingte Wunsch auch der finsteren Geistesmächte nach Wohnung, nach Verkörperlichung. Ja? Also, geistliches Leben sucht immer die Verkörperlichung und die leibhaftige Darstellung. Christusgläubige sind Geistesträger, aber keine Geistwesen. Ja? Geistesträger, aber keine Geistwesen. Und deshalb lesen wir in der Urgemeinde, Apostelgeschichte 2, 42, 46, wie dort Gemeinde anfing. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Vers 46, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen das Brot zu Hause. Im Tempel, zu Hause. Die Urgemeinde kam damals täglich zusammen. Täglich. Und sie verharrte in diesen vier Elementen der Lehre der Apostel, der Gemeinschaft, dem Brechen des Brotes und den Gebeten. Und sie trafen sich entweder im Tempel oder in den Privathäusern. Beides. Die Privathäuser, die wurden in der Anfangszeit der Gemeinde zu den Keimzellen der Gemeinde. Da hat es eigentlich angefangen. Die Gemeinde hat sich in ihren Anfängen nicht in großen Kirchen versammelt, sondern in Hausgemeinden, in Privathäusern. Wir lesen zum Beispiel in 1. Korinther 16, Vers 19, da schreibt Paulus, es grüßen euch die Gemeinden Asiens, wieder Plural, Ortsgemeinden. Es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Prisca, ein Ehepaar, samt der Gemeinde in ihrem Hause. Das hat mich schon immer fasziniert, dass da ein Ehepaar ist, die bei sich in ihrem Haus Raum geschaffen haben für Gemeinde, dass die sich da treffen konnten. So hat es im Anfang der Gemeinde begonnen. Und ich habe so den Eindruck, als wenn ihr weiter wie heilsgeschichtlich dem Ende der Zeit der Gemeinde entgegengehen, dass diese Form auch wieder stärker wichtig wird. Viele haben in den hergebrachten Konfessionen, Kirchen, Denominationen oft kein geistliches Zuhause mehr. Denn der Abfall nimmt so gravierend überhand, dass man manchmal wirklich nicht mehr weiß, wo soll man denn noch hingehen, wenn man vor Ort dann einfach nichts mehr hat. Ich sage immer, Leute, habt keine übersteigerten Ansprüche an Ortsgemeinde, das sage ich auch. Es geht nicht darum, dass eine Ortsgemeinde in allen Lehrfragen genauso denkt wie ich. Und wenn eine Ortsgemeinde die letzten Ziele Gottes nicht sieht und eben nicht bis zur universellen Ausgestaltung des Reiches Gottes denkt, dann wäre das für mich noch nicht ein Grund zu sagen, die Gemeinde, die ist nichts für mich. Ja, die kann mir ja nichts geben. Okay, dann kann sie dir vielleicht nichts geben. Aber vielleicht kannst du ihr was geben. Auf jeden Fall gehörst du in eine Gemeinde. Und wenn es nur an diesen Dingen liegt, dann sage ich immer, komm runter vom hohen geistlichen Ross und ab, ab an den Platz, wo du hingehörst, in eine Ortsgemeinde. Wenn es aber nicht an diesen Fragen liegt, sondern wenn es ganz grundlegende Fragen sind, zum Beispiel der Bibeltreue einer Gemeinde, dann ist zu verstehen, ja, ich könnte auch nicht in einer Ortsgemeinde sein, die nicht treu an der Bibel von der Grundlage her festhält. Und da kann es dann vor Ort immer mehr diese Erfordernisse geben, dass man dann mit Gleichgesinnten sich in solchen Hausgemeinden versammelt. Und dieses Problem, denke ich, wird endzeitlich gesehen zunehmen. Und ich freue mich über Ehepaare, die sagen, wir bauen ein Haus und weißt du was, wir machen so ein großes Wohnzimmer, das richten wir erstmal so für uns, aber wir haben mal so im Hinterkopf, wenn das mal gemeindemäßig nötig wird, dann können wir das ganz fix auch mal umbauen. Ja, finde ich toll, habe ich schon mehrfach so gehört und auch schon gesehen. Großartig. Da bereiten sich Leute vor auf eine Zeit, wo die Gemeinde auch in Deutschland nicht so komfortabel beieinander sein wird, wie das heute schon in vielen anderen Teilen der Welt nicht der Fall ist. War ja heute sehr eindrücklich am Nachmittag. Da haben wir gemerkt, ey, das geht nicht überall so zu wie uns in Deutschland. Ja. Also, die Hausgemeinde. Ortsgemeinde ist eben nicht an bestimmte sakrale Gebäude gebunden. Niemals. Aber immer, immer an das Zusammenkommen. Also unsere Ortsgemeinde in der Hasenheide, die residiert jetzt schon seit Jahrzehnten in einem ehemaligen Kinosaal. Das klingt nicht besonders geweiht, aber ist es im Laufe der Zeit geworden. Wir haben keine Kirchtürme, wir haben keine Glocken, aber dort kommen wir zusammen. Und das Zusammenkommen, das ist das entscheidende Merkmal der Ortsgemeinde. Wir lesen zum Beispiel in 1. Korinther 11, 18, 20 und 33. Da wiederholt Paulus immer wieder, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, wenn ihr nun zusammenkommt, wenn ihr zusammenkommt. Also das Merkmal für Ortsgemeinde ist zusammenkommen. Zusammenkommen. Darum geht's. Das ist eigentlich das begründende Merkmal einer Ortsgemeinde. Wir kommen zusammen. Aber es ist kein beliebiges Zusammenkommen, sondern es ist ein Zusammenkommen in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und dazwischen steht ein Und. Das bedeutet, all diese vier Elemente gehören zusammen. Die Ortsgemeinde sammelt sich um das Wort Gottes. Sie feiert gemeinsam das Brotbrechen. Sie betet gemeinsam. Und sie teilt die verschiedensten Formen der Gemeinschaft im gemeinsamen Leben und Dienen. Und das verbindende Merkmal von allem ist immer Christus im Mittelpunkt. Und das begann im Tempel und in den Privathäusern und setzte sich im Lauf der Geschichte mit dem Wachsen der Gemeinde fort in Kirchen, Kapellen und sonstigen Versammlungshäusern. Nicht der Raum war von Bedeutung, auch nicht die sakrale Bestimmung oder Weihe. Immer das Zusammenkommen war das Entscheidende. Gemeinde Gottes war niemals Leben für sich alleine in den eigenen vier Wänden, sondern immer zusammenkommen. Der Heilige Geist ist wie ein Magnet. Er zieht zusammen, was in ihm zusammengehört. Ich kann es wirklich nicht anders sagen. Der Heilige Geist wirkt wie ein Magnet und zieht zusammen, was in ihm zusammengehört. Und wen es nicht in die Gemeinschaft der Heiligen unter das Wort Gottes zieht, der muss sich schon fragen, wie es um diesen Magneten des Heiligen Geistes in seinem Leben bestellt ist. Wer diesen inneren Zug nicht mehr hat, dieser innere Zug, der zeigt, hier ist der Heilige Geist, der zieht mich rein. in die Gemeinschaft der Heiligen. Wir lesen in Hebräer 10, 24 bis 25. Lasst uns aufeinander Acht haben. Damit ist keinem christlichen Überwachungsstaat das Wort geredet, sondern das ist die Fürsorge, die die Glieder am Leib füreinander haben. Dem einen geht es nicht schlecht, der hat einen Durchhänger, der hat ein Problem, der hat eine Anfechtung, der hat ein Tal. Wir sollen Acht haben aufeinander, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Und wie tun wir das? Wie können wir das? Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist. Ah, schau an, das hat damals schon angefangen. Ich dachte, es ist eine Errungenschaft der Moderne. Gab es damals schon. Dass einige dachten, ach komm, das brauche ich nicht. Zumindest brauche ich es nicht so oft. Na klar. Nicht jeder kann bei allem dabei sein, das wissen wir auch. Ja, also wenn ich bei jeder Gemeindeveranstaltung dabei wäre, dann könnte ich 7 Tage in der Woche, könnte ich immer irgendwo sein. Bei uns läuft an jedem Tag in der Gemeinde irgendwas. Ja, also, ist ja schön, finde ich ja toll. Aber damit muss ich ganz klar sagen, nicht jeder kann bei allem dabei sein. Und ich habe also auch schon mal lernen müssen, zu bestimmten Sachen Nein zu sagen. Das ist kein Abfall vom Glaube, sondern das ist gesund, ein Wandeln in den Wegen, die Gott für uns bestimmt hat, was ist unser Weg, ja? Also es gehört dazu. Aber das wöchentliche Zusammenkommen unter das Wort Gottes am Sonntag, das gehört zum absolut eisernen Bestand der Gemeinde Gottes als Ortsgemeinde. Und wenn wir dann noch lesen, dass die Urgemeinde im Anfang sich sogar täglich versammelt hat, dann ist das sicher für uns kein Gesetz heute, dass wir das so auch müssten. Aber es ist schon eine Anfrage an alle, die meinen, mit diesem einen sonntäglichen Gottesdienst an Gemeinschaft auskommen zu können. Also wenn ich mir mein Gemeindeleben so vorstellen würde, ich wäre da immer nur sonntags. Das kann ich mir schlechterdings nicht vorstellen. Was soll denn da groß an Gemeinschaft wirklich wachsen und entstehen? Ja. Wir setzen uns in die Bank, hören das Wort, vielleicht trinken wir noch, wenn es vorne Gemeindekaffee gibt, ein Käffchen, 2 Sätze und wieder weg. Das ist dann Gemeinde Gottes, ja? Also, so wenig ich sagen kann, dass jeder bei allem dabei sein müsste, so sehr scheint es mir auch ein Defizit zu sein, wenn man sagt, Herr, der Sonntag, das reicht mir aus. Sondern, dass man da irgendwo in einer Gemeinde noch mitarbeitet, in einer Gruppe, dass man irgendwo noch einen Hauskreis hat, wo man noch Gemeinschaft darüber hinaus haben kann, irgendetwas in dieser Form. Ich denke, das ist schon wichtig, zusammenkommen, nicht nur so mal Sonntag in der Bank nebeneinander, das wäre zu wenig. Und ich denke, dass dieses, sie waren täglich beieinander der Urgemeinde, auch eine sehr kräftige Anfrage an alle ist, die meinen, mit guten Büchern, Vorträgen und Livestream, sei es auch der Langsteinbacher Höhe, in ihren 4 Wänden als Glieder an diesem Leib für sich allein leben zu können. Und die dann sagen, ich finde eh keine Gemeinde, wo die Verkündigung mir wirklich was bringt. Am besten ist das eben der Livestream. Und ich lese Bücher, ich höre Vorträge, da kriege ich viel mehr mit, als ich da in meiner Ortsgemeinde kriegen könnte. Die haben ja nur Mädsch. Wenn ich das höre, denke ich immer, Leute, wenn Christus da ist, gibt es dann Grund zu sagen, ich nicht. Ja. Also wo die Bibeltreue stimmt und die Christus der Mittelpunkt ist, da gibt es keinen Grund, warum ich jetzt sagen müsste, hey, das ist für mich nichts. Wirklich, dieses Leben als Christ in den eigenen 4 Wänden und dann meinen, man liest und liest und hört und füttert und füttert und füttert und füttert und füttert und der Kopf wird immer größer und macht ja. Das ist nicht die Bestimmung. Das zentrale Merkmal der Gemeinde Gottes als Ortsgemeinde ist und bleibt das Zusammenkommen. Und dazu ist jeder herzlich eingeladen. Das sage ich auch in der Gemeinde, bei uns, den Gästen. Wir haben wieder gerade einen, der auch dann überlegt, soll ich jetzt Mitglied werden und kann ich dann trotzdem kommen und wie auch immer. Und sagt, na klar, zu unserem Zusammenkommen ist jeder herzlich eingeladen. ohne jede Vorbedingung. Aber verbindliche Mitgliedschaft in einer Ortsgemeinde ist noch mehr. Mehr als das. In der Urgemeinde war zu Anfang alles ganz einfach. Es gab nur eine Gemeinde am Ort. Und wer gläubig wurde, der wurde getauft, bekannte sich damit verbindlich als Glied dieser Gemeinde. Und so gab es zu Beginn auch noch keine festen Strukturen und keine Ordnungen in der Gemeinde. Doch die Gemeinde wuchs. Und jedes Wachstum braucht Ordnungen, in denen sich das Wachstum gesund vollziehen kann. Wachstum ohne Ordnung führt zu geilen Trieben, in denen die Kraft verschwendet wird und sich nicht zur Frucht entwickeln kann. Und deshalb verlangt schon das Wachstum der Natur nach der ordnenden, leitenden, schützenden und beschneidenden Hand des Gärtners. Und so merkten auch die Apostel in der Urgemeinde sehr schnell, wir müssen Lebensordnungen in der Gemeinde schaffen. Und da gab es Streit durch ungeordnetes Wachstum. Wir lesen das zum Beispiel in Apostelgeschichte 6. Da gab es ganze Gemeindegruppen, die fühlten sich schlecht behandelt und übersehen. Und dann haben die Apostel da zusammengesessen, Mann, das wächst uns jetzt aber alles über den Kopf und das kriegen wir gar nicht mehr alles hin. Und dachten die, wir müssen Strukturentscheidungen treffen. Was wir brauchen, sind geistesvollmächtige Diakone. Und dann wurden Stephanus und Co. gewählt. Diakone, die diesen Arbeitsbereich jetzt unter ihre Fittiche nahmen. So entstanden geistliche Strukturen, Hierarchien, Ordnungen. Und das war eben kein Abfall vom geistgewirkten Anfang, sondern es war eine ebenfalls geistgewirkte Ordnung in der äußeren Struktur einer wachsenden Gemeinde. Paulus schreibt an Titus in Kapitel 1, Vers 5, deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten hatte. Und dann folgt im Text, lest das selber nochmal nach, eine Liste mit Kriterien, die Gott bei Ältesten und Diakonen in der Gemeinde voraussetzt. Und dann folgen viele konkrete Anweisungen für die Stellung von Mann und Frau, Alt und Jung, Sklaven und Freien in der Gemeinde. Ich habe schon darauf hingewiesen, gerade die Pastoralbriefe, wo die Gemeinde schon im Wachstum ist, enthalten ganz viele dieser Gemeindeordnungen. Und eine möchte ich herausgreifen, weil sie für mich auch sehr anschaulich ist. 1. Timotheus 5, Vers 9. Da schreibt Paulus, eine Witwe soll ins Verzeichnis eingetragen werden, wenn sie wenigstens 60 Jahre alt ist, eines Mannes Frau war und. Wir stellen fest, jetzt gibt es also schon schriftliche Verzeichnisse von Witwen einer Ortsgemeinde. Und wir kriegen schon Krampf, wenn wir über ein Mitgliedsverzeichnis irgendwas hören oder so, ja. Und denken, das ist schon der Abfall vom Glauben. Nein, das war nötig. Das war nötig. Es brauchte Verzeichnisse, welche Witwen in der Gemeinde jetzt von der Gemeinde zu versorgen waren und welche nicht. Und Paulus nennt, das lese ich jetzt gar nicht, in Vers 9, es gibt etliche Verse, wo Paulus die Voraussetzungen dafür beschreibt, dass man in diese Witwenliste aufgenommen werden konnte. Und jetzt sagt ihr, was ist daran wichtig? Für mich ist wichtig daran, dass hier Gemeindestrukturen und Ordnung entstehen. Und dass es Verzeichnisse gibt, dass es Voraussetzungen gibt, wie die Dinge in der Gemeinde geordnet werden. Und dass das eben kein Abfall vom geistgewirkten Anfang ist und wir das alles nicht brauchen, diesen äußeren Firlefanz. Sondern dass das ebenfalls geistgewirkte Strukturen für die Ordnung in ihrer äußeren, der Gemeinde in ihrer äußeren Gestalt sind. Äußere Gestalt braucht Ordnung. Geistgewirkte Ordnungen für die Gemeinde Gottes in ihrer äußeren Gestalt als Ortsgemeinde. Darum geht es dabei. Die unsichtbare Gemeinde, der Leib Christi als solcher, der braucht diese Strukturen nicht. Hier steht alles unter dem Haupt, dem Christus. Aber die sichtbare Gemeinde braucht diese Strukturen als Lebensordnungen Gottes für seine Gemeinde. Und jetzt ist wichtig. Solange diese Ordnungen einer Ortsgemeinde dem Wort Gottes nicht widersprechen, ist ganz viel Spielraum für gottgemäße Gestaltungen. Dabei sind zwei Dinge wichtig. Einmal, solange diese Ordnungen einer Ortsgemeinde dem Wort Gottes nicht widersprechen. Es gibt Ordnungen, die widersprechen dem Wort Gottes eklatant. Ich möchte mal eins nennen, da nicken wir jetzt wahrscheinlich alle, gibt es jetzt keinen Streit, greife ich nirgends ein, Zölibat. Ist eine Ordnung, die, sage ich, die widerspricht krass dem Wort Gottes. Das ist keine geistgewirkte Ordnung, der ich mich beugen müsste. Aber solange Ordnungen einer Ortsgemeinde dem Wort Gottes nicht widersprechen, gibt es ganz viel Spielraum für die einzelne Ortsgemeinde, wie sie sich selber ordnet und strukturiert. Denn das Neue Testament bricht in dieser Zeit, wo die Gemeinde sich konstituiert, ab. Da hört es auf. Wir kriegen nur noch die Anfangsstrukturen im Neuen Testament mit überliefert. Aber dann eben nicht mehr. Und ich habe schon oft gedacht, Herr, das wäre schön, wenn du noch mehr geschrieben hättest, wie denn Gemeinden jetzt aufgebaut werden sollen. Herr, sollen wir uns als Gemeinde nur als eingetragener Verein organisieren oder wie sollen wir das machen? Versteht ihr? Die äußeren Ordnungen, die ändern sich eben im Laufe der Zeit. Und es ist auch wieder eine Weisheit Gottes, dass er hier nicht in diesen äußeren Strukturen uns festgelegt hat. Sondern hier gibt es einen weiten Spielraum, wie Ortsgemeinden in den Prägungen und Bedürfnissen, in denen sie stehen, sagen, wir wollen uns so strukturieren und ordnen. Und da gibt es einen weiten Gestaltungsspielraum. Wir sind als eingetragener Verein strukturiert. Jedes Gemeindemitglied bei uns ist ein Vereinsmitglied. Ihr in München habt nur, glaube ich, einen bestimmten Leitungskreis. Nur drei, die eigentlich im Verein sind. Aber der Rest dann trotzdem entsprechend in einer Liste sich verbindlich dann auch dafür hält zu der Gemeinde und auch so aufgenommen wird. Hier gibt es ganz, ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie Gemeinden, Ortsgemeinden sich selber organisieren und strukturieren. Und jetzt kannst du dastehen und kannst sagen, was soll das alles? Will ich nicht. Doch, das ist okay. Das ist okay. Den Spielraum haben wir. Die einen machen das so, die anderen organisieren sich anders. Aber wichtig ist, dass wir verbindliches Mitglied einer Ortsgemeinde werden. Das ist entscheidend. Und wie werde ich Mitglied einer Ortsgemeinde? Durch eine verbindliche Entscheidung. Seht, das ist doch auch in der Ehe nicht anders gewesen. Es gab viele Frauen. Und dann trafen zwei Menschen eine verbindliche Entscheidung. Ich formuliere das jetzt mal von meiner Warte aus. Ja? Ich habe mich für meine Frau entschieden. Und aus vielen Frauen wurde eine Frau meine Frau. Und so ist es bei den Ortsgemeinden auch. Es gibt heute eben nicht nur die eine Gemeinde, es gibt viele Gemeinden. Ich kann jetzt nicht über die Kriterien der Gemeindeauswahl reden. Ich habe eines angedeutet, aber das ist jetzt heute nicht mein Thema. Aber wir müssen auch hier eine verbindliche Entscheidung treffen, welche wir denn meinen, dass Gott uns dahingestellt hat. Anders als bei der Ehe muss das allerdings keine lebenslange Entscheidung sein. Ist auch klar. Ja, die Dinge können sich hier ändern. Also ich habe sogar bei uns in der Gemeinde, da war jemand auf 3 Jahre zur Ausbildung jetzt in Berlin. Und der hat gesagt, ich bin 3 Jahre in Berlin. Warum soll ich 3 Jahre so im luftleeren Raum agieren? Ich bin 3 Jahre in Berlin, dann gehöre ich 3 Jahre verbindlich zu eurer Ortsgemeinde. Und nach den 3 Jahren gehe ich wieder zurück an meinen Ort. Und der ist Mitglied geworden für 3 Jahre und hat mitgearbeitet in der Jungschar. Das hat mich schwer beeindruckt. Fand ich, so ist es gesund. Ja, zu sagen, ich bin verbindlich dabei. So verbindlich, wie ich zum Leib des Christus gehöre. So verbindlich gehöre ich auch zu einer Ortsgemeinde. Verbindliche Entscheidung. Das Merkmal der Verbindlichkeit, das ist so wichtig. Ich treffe eine verbindliche Entscheidung für Jesus. Und damit bin ich Glied am Leib des Christus. Und ich treffe eine verbindliche Entscheidung für eine Ortsgemeinde. Und damit bin ich Mitglied dieser Ortsgemeinde. Eine Frau wird zu meiner Frau. eine Ortsgemeinde wird zu meiner Ortsgemeinde. Verbindlichkeit, Entscheidung, darum geht's. Und ich habe Sorge, dass so viel unverbindliches Leben zu sehen ist überall. Ja, man weiß nicht, man will sich nicht festlegen und die Freiheit und stimmt das auch und passt das auch und sind die wirklich so, wie ich mir das vorstelle und verbindliche Entscheidung. Verbindliche Zugehörigkeit zu einer Ortsgemeinde ist die sichtbare Darstellung meiner verbindlichen Zugehörigkeit zum Leib des Christus. So ist es gesund. Alles andere ist ein geistliches Leben in einer unverbindlichen Lebenspartnerschaft. Wie kann ich Mitglied einer Ortsgemeinde werden? Also durch eine verbindliche Entscheidung. Und dann zweitens nach der Ordnung der jeweiligen Ortsgemeinde. Das macht die eine Gemeinde so, die andere so. Das kommt eben darauf an, wie diese Frage in der jeweiligen Ortsgemeinde geregelt ist. Sprich, mit der Gemeindeleitung klär das ab. Im Regelfall wird ein Gespräch stattfinden. Und wenn es dann keine biblischen Gründe gibt, die gegen eine Aufnahme sprechen, dann wird sich die Gemeinde, die Ortsgemeinde freuen, wenn sie dich in ihrer Mitte, in ihre Ortsgemeinde aufnehmen kann. So, jetzt kommen wir noch zu einem wichtigen Punkt. Die ersten Christen mussten lernen, dass die Wiederkunft Jesu nicht so schnell kommt, wie sie sich gewünscht haben. Und deshalb hat Gott für diese Wartezeit der Gemeinde feste Lebensordnung gegeben. Wir sprachen davon, die Hausordnung Gottes. 1. Timotheus 3, 14, 15, die schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes. Hausordnung Gottes. So. Und wenn wir jetzt mal reingehen in den 1. Timotheusbrief und Vers 14 lesen, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu kommen, dann ist dieses dies sehr rückbezüglich auf das, was davor kommt. Was hat denn Paulus da alles geschrieben, was zu dieser Hausordnung Gottes gehört? Das lesen wir jetzt nicht alles, aber das wäre eine schöne Sache, wenn ihr ab Vers 14 mal rückwärts lest, also nach vorne gesehen, ja? Und mal schaut, was gehört denn da so alles nach der Vorstellung des Apostels Paulus zu dieser Hausordnung Gottes? Da gibt es ganz spannende, heiße Fragen, die da erörtert werden. Und ich greife nur ein einziges Mal ein heißes Eisen heraus. 1. Timotheus 2, 12 bis 14. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern dass sie sich in der Stille halte. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Darf man so einen Text heute überhaupt noch lesen? Man hat ja den Eindruck, alleine schon das Lesen dieses Textes ist heute strafbar. Schon jene Predigt über diesen Text gehört? Dieser Text sagt ganz klar, die Lehr- und Leitungsaufgabe, die legt Gott in seinem Haus, in die Hand des Mannes und nicht in die Hand der Frau. Das hat Gott so entschieden. Es wird sogar begründet, aber das ist für mich jetzt gar nicht mal das Vorrangige. Das Vorrangige ist, wir haben ein Haus Gottes, wir haben eine Hausordnung Gottes. Gott kann entscheiden, wie es in seinem Haus läuft. Und Gott entscheidet, die Lehr- und Leitungsfunktion, die lege ich in die Hand des Mannes, nicht in die Hand der Frau. Das ist die Hausordnung Gottes für seine Gemeinde. Oder sollte ich besser sagen, das war sie früher. Denn die Zeiten haben sich geändert. Das kann man heute nicht mehr so sagen. Und deshalb hat Gott seine Hausordnung auch den Strömungen der Moderne und des Zeitgeistes angepasst. Nein, hat er es nicht getan. Dann ist im Raum der Gemeinde etwas schiefgelaufen. dann werden wir wohl eigenmächtig die Hausordnung Gottes verändert haben. Eigenmächtig, wer sind wir, die Hausordnung Gottes zu verändern? Leute, wer die Bibel und wer die Lehre der Apostel als zeitlos gültiges Wort Gottes ernst nimmt, das ist die Voraussetzung, der muss sich auch diesem Teil der Hausordnung Gottes stellen. Und wenn es noch so schwer fällt. Ja, und in der Prägung heute, wenn ich mit einem jungen Mädchen, was zum Glauben kommt und so, versteht ihr, das ist nicht das Erste, wo ich mit dir rede, ja. Ist doch logisch. Aber irgendwann entwickeln sich dann auch Menschen, die ganz aus der Welt kommen, ja mal so, und dann in Gemeinden und sie wachsen und sie wollen rein und sie lesen die Bibel und mit einmal, ups, was steht denn da? Und dann Farbe bekennen. Gehorchen wir dem Wort Gottes oder dem Zeitgeist? Das ist einfach nur die schlichte Frage. Wem gehorchen wir? Dem Wort Gottes oder dem Zeitgeist? Eine ganz schlichte Entscheidung. Aber wisst ihr, so mag man es ja nicht ausdrücken. Denn diese Entscheidung, gehorchen wir dem Wort Gottes oder dem Zeitgeist? Diese Fragestellung, die ist ja so, da kann ja gar keiner sagen, wir gehorchen dem Zeitgeist. Richtig? Wer in der Gemeinde würde sich denn trauen, das so zu formulieren? Also sagen wir, jetzt muss man ja alles anders verstehen. Und dann nimmt man und dann wird gescheuert, gewienert und an allen Ecken rumgefeilt, bis es reinpasst in den Zeitgeist. Und dann haben wir wieder Ruhe.
Paulus ist doch Frauenfeind.
Ja, zum Beispiel zeitlich überholt und ja, kann man heute alles, es war nur zeitlich historisch gebundenes Wort und. Die Zeiten haben sich heute geändert, heute ist alles ganz anders.
Ja, dann sagen Sie noch, die Frauen können zwar besser die Leitung wie die Männer heute.
Ja, also ich sag mal so, bei manchen Frauen würde ich das sogar unterschreiben, aber darüber reden wir jetzt gar nicht. Ja? denn, es geht hier doch nicht um die Frage, was jemand an dieser Stelle als einzelnes Individuum vielleicht gut kann, schlecht kann, was jemand wert ist oder nicht. Sondern Gott hat einfach in seiner Hausordnung grundsätzlich eine Zuordnung an Aufgaben und Verantwortungsbereichen vorgenommen. Ganz schlicht. Und ich sage mal so, mit Aufgaben verbinden sich immer auch Verantwortung. Man muss sich nicht nach jeder Aufgabe drängeln. Denn damit ist auch Verantwortung vor Gott verbunden. Und Gott sagt, diese Verantwortung übertrage ich dem Mann als Haupt. Und merkt ihr, dieser Hauptgedanke, der zieht sich die ganze Zeit durch die Gemeinde durch. Habt ihr das gemerkt? Haupt. Die Bibel sagt, 1. Korinther 11, der Vater ist das Haupt des Christus. Der Christus ist das Haupt des Mannes. Der Mann ist das Haupt der Frau. Die Bibel sagt in einem anderen Strang, Christus ist das Haupt der Gemeinde. Und in Epheser 1, Vers 10 schreibt sie dann noch sogar, dass am Ende, bei der Erfüllung der Zeiten, das Ziel Gottes ist, alles, das All, unter ein Haupt zu bringen. Also merkt ihr, der Gedanke von Hauptschaft, der zieht sich überall durch. Das ist eine geistliche Lebensordnung Gottes. Und ich habe noch nicht gehört, dass der Sohn sagt, oh Mann, der Vater ist mein Haupt, ich werde unterdrückt. Ja, er ordnet sich ihm unter und sagt, das ist Leben, du bist mein Haupt. Und so wie Christus sich dem Vater unterordnet und nicht sagt, oh Mann, ich werde diskriminiert, so soll es sich in der Ebene der Sichtbarkeit dargestellt finden in der Beziehung Mann-Frau. So wie Christus die Gemeinde geliebt hat, soll der Mann die Frau lieben. So wie sich die Gemeinde dem Christus unterordnet, soll sich die Frau dem Mann unterordnen. Das ist nicht zeitgebunden, sondern das ist die Darstellung geistlicher Wirklichkeit. Wie der Vater zum Sohn soll es sich in dieser sichtbaren Ebene dargestellt finden in der Beziehung Mann-Frau. Hauptschaft. Aber was ist mit Galater 3, Vers 28? Da ist nicht Jude noch Grieche, okay. Da ist nicht Sklave noch Freier, okay. da ist nicht Mann und Frau, ja. Denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Na, da steht's doch. Nun komm mir doch bitte nicht damit, dass du jetzt in der Gemeinde wieder hier, da steht doch, da ist nicht Mann und Frau, darauf kommst du doch nicht mehr an. Also wie kommst du dazu, jetzt zu sagen hier, ich erlaube aber der Frau nicht, in der Gemeinde zu lehren, noch über den Mann zu herrschen? Abgesehen davon, dass es derselbe Apostel war, der das geschrieben hat, das nur am Rande. Es geht bei diesen Fragestellungen um zwei völlig unterschiedliche Themenkomplexe. Hier, in Galater 3, Vers 28, geht es um die Stellung im Leib des Christus. Und dafür spielen Mann und Frau, so wie Jude und Grieche und so wie Sklave und Freier, null Rolle, null Rolle. Egal, ob du ein Jude bist oder nicht Jude, du kannst zum Leib des Christus gehören. Keiner wird ausgeschlossen und am Leib des Christus ist wurscht, welcher Nationalität du bist. Dein sozialer Stand ist wurscht. Der letzte Sklave hat Zugang, genau wie der reichste Schnösel. Irrelevant für die Frage, wer zugehören darf zum Leib des Christus und welchen Wert jemand als Glied am Leib des Christus hat. Völlig irrelevant. Und das gilt auch für Mann und Frau. Und dass das nicht selbstverständlich ist, haben wir heute Nachmittag wieder gehört, oder? Im Islam. Da ist das absolut nicht selbstverständlich. Die Frau keine Seele, die Frau keine Erlösungshorizont. Und da heißt es hier, und das war damals, zu der Zeit, als es geschrieben wurde, noch revolutionär, dass für den Leib des Christus Mann oder Frau zu sein, bedeutungslos ist, keinen Unterschied macht für die Frage, dass man dazugehören kann, wie man dazugehören kann und dass man gleichwertig dazugehört. Es geht in Galater 3, Vers 28 um die Stellung im Leib des Christus mit der Aussage, alle sind gleichwertig, egal welcher völkischer, welchen sozialer oder welcher geschlechtlicher Herkunft ein Mensch ist. Spielt alles am Leib des Christus keine Rolle. Davon zu unterscheiden, ist aber die Frage, welche Aufgaben und welche Verantwortung Gott jedem Einzelnen in seinem Haus zuordnet. Und da sind wir bei 1. Timotheus 2, Vers 12. Und hier hat Gott Mann und Frau in seinem Haus eben unterschiedliche Aufgaben und Verantwortungsbereiche zugeordnet. Und wir stehen vor der Frage, ob wir uns beugen oder ob wir uns dagegen auflehnen oder ob wir versuchen, den Stein des Anstoßes glatt zu schleifen. Es ist übrigens ganz ähnlich auch bei den beiden anderen Vergleichspaaren, Jude und Grieche, Sklave und Freier. Auch der christusgläubige Jude bleibt ein Jude. Und darf in den Ordnungen Israels weiterleben. Der gläubig gewordene, an Christus gläubig gewordene Jude, der darf seinen Sohn beschneiden und den Sabbat halten, als Ausdruck seiner völkischen Zugehörigkeit zu Israel. Aber er sucht darin jetzt nicht mehr seine Gerechtigkeit vor Gott. Das ist der Unterschied. Der Jude bleibt ein Jude. Aber er ist nicht mehr gerecht im Gesetz und er versucht es auch gar nicht erst, sondern er weiß, Christus ist die Erfüllung des Gesetzes und ist meine Gerechtigkeit. Und was ich jetzt im Gesetz tue, ist nichts als die symbolische, schattenhafte Darstellung dessen, was ich wesensmäßig in Christus haben darf. Aber weil ich Jude bin und Jude bleibe, lebe ich in diesen Ordnungen meines Volkes Israel. Das ist okay. Es gibt andere Juden, die sagen, nein, wir wollen davon gar nichts mehr wissen. Das führt dann dazu, dass im Volk Israel dieses Vorurteil vorherrscht, wenn man Christ würde, könnte man nicht mehr Jude sein. Auch ein Problem. Also, der Jude oder der Nicht-Jude ist gleichwertiges Glied am Leib des Christus. Und ich sag's mal vielleicht auch in der Hinsicht, es ist ohne Bedeutung für die Gliedschaft am Leib des Christus, ob du ein Jude bist oder ein Nicht-Jude. Der eine wie der andere gehört zum Leib des Christus. Paulus war ein Jude, Aber er gehörte
zum Leib des Christus.
Petrus war ein Jude, aber er gehörte
zum Leib des Christus. Johannes war ein Jude, aber er gehörte zum Leib des Christus.
Diese Formulierungen sind nicht selbstverständlich. Die sind nicht selbstverständlich, sonst würde ich sie nicht betonen. Heute, in der Zeit der Gemeinde, ist ein Mensch, der an Christus gläubig wird, geliebt am Leib des Christus. Denn er wird getauft durch den Heiligen Geist zu diesem Leib und zu nichts anderem. Es wird weitergehen heilsgeschichtlich, wenn die Gemeinde entrückt ist, mit Menschen, die zum Glauben kommen, zum Beispiel aus Israel, die 144.000. Die sind dann Erstlinge aus Israel in diesem Bereich wieder. Aber alles, was im Zeitalter der Gemeinde zum Glauben kommt und den Heiligen Geist empfängt, wird getauft in den Leib des Christus. Und es ist ganz gefährlich, wenn wir bei Paulus sagen, ja, Paulus war Jude und Paulus war Glied am Leib des Christus. Aber Petrus? Der eine wie der andere. Leib des Christus. Das gilt für Sklaven und für Freie auch. Und das ist noch ein extra Thema, auf das gehe ich jetzt nicht mehr ein, sonst wird es zu spät. Also, was mir jetzt nur wichtig ist im Ergebnis. Was für eine Bedeutung es hat, zwischen der Gliedschaft am Leib des Christus, als der universalen, unsichtbaren Gemeinde, und dem konkreten Lebensvollzug im Raum der Ortsgemeinde, als der sichtbaren Gemeinde zu unterscheiden. Habt ihr das gemerkt, wie das eine Rolle spielt, dass man da unterscheidet? Und ich möchte diese Unterscheidung noch in einem letzten Punkt ganz kurz aufgreifen, der dauert nicht mehr lange, aber der ist mir wichtig. Da geht es mir um die Frage, hat die Gemeinde Gottes eine Bestandsgarantie? Wir lesen in Matthäus 16, den Versen 16 bis 18, da fragt der Herr seine Jünger, nachdem er erst gehört hat, was sagen die Menschen so alle über mich, wer sagt denn ihr, dass ich bin? Und dann kommt es zu diesem wunderbaren Bekenntnis des Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Dann antwortet Jesus ihm, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Klammer auf diesem Felsen? Wer ist mit diesem Felsen gemeint? Die katholische Kirche würde sofort antworten, Petrus. Sprachlich wäre dieses Verständnis auch möglich. Den Satz könnte man so verstehen, oder? Nur im Deutschen. Man könnte ihn so verstehen. Aber bleiben wir mal ruhig im Deutschen, gehe ich nicht weiter rein jetzt da rein. Es widerspräche allem, was die Bibel sonst eindeutig bezeugt. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Und das ist der Christus. Welche Absurdität zu denken, auf einen Menschen als Fundament könnte die Gemeinde gegründet sein. Hier im Satz könnte man das so verstehen. Aber im innerbiblischen Zusammenhang ist es geradezu absurd. Und deshalb muss ich natürlich auch zwischen zwei sprachlich möglichen Verständnisalternativen, wenn eine davon dem Schriftzusammenhang widerspricht, dann muss ich sagen, na, die kann es dann offensichtlich nicht sein. Dann ist es die andere. Und die andere bedeutet, dass der Herr mit diesem Felsen das Bekenntnis des Petrus zu ihm als dem Christus meint. Auf diesem Bekenntnis, du bist der Christus. Auf diesem Felsen, der wieder jetzt der Christus ist, wird die Gemeinde gebaut. Das steht in völliger Übereinstimmung mit den sonstigen Aussagen der Schrift. So, jetzt kommt das, worum es mir jetzt eigentlich geht. Denn der Herr verknüpft diese Aussage mit einer Verheißung. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Das ist eine Bestandsgarantie. Das heißt, was auf Christus gebaut ist, kann nie und nimmer durch die Macht des Teufels, der Sünde oder des Todes überwunden werden. Gemeinde Gottes wird bis zur Entrückung
immer, immer auf Erden sein. Eine absolute Bestandsgarantie. Satan wird sie nie überwinden können. Nie. Mit keiner Macht des Todes. Und das Gegenstück dazu finden wir in Offenbarung 2, Vers 5. In dem Sendschreiben an die Gemeinde zu Ephesus. Da schreibt der erhöhte Herr an die Gemeinde in Ephesus: Denke nun daran, wovon du gefallen bist, nämlich von der ersten Liebe, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Wenn wir diese beiden Stellen jetzt gegeneinander halten, Matthäus 16, Vers 18 und Offenbarung 2, Vers 5, dann komme ich zu folgender Aussage. Die universale, unsichtbare Gemeinde hat eine absolute Bestandsgarantie. Der Feind wird die Gemeinde Gottes auf dieser Welt niemals ausrotten können. Auch durch alle Verfolgungen hindurch nicht. Und ich erinnere wieder an heute Nachmittag. Und an die beeindruckende Aussage, die ihm so wichtig war, dass er sie immer wieder wiederholt hat: Betet für uns, aber betet nicht dafür, dass die Verfolgungen aufhören, sondern dass wir bewahrt werden in ihnen. Das ist eine Bitte, Manometer, eine Formulierung von jemand, der da rauskommt, nicht von uns. Ich weiß nicht, also Manometer, habe ich zweimal durchgeatmet. Ja? Also ich würde wieder sagen: Herr, alles Belastende bitte nur weg. Das ist der erste Reflex. So verstehe ich Gebet, aber weg mit dem, was mich belastet. Da sind wir wieder bei Ziel, Ende, ne? Das hatten wir auch. Und jetzt sagen diese Geschwister nein. Denn diese Drangsal, diese Verfolgung hat ein Ziel. Und weil dieses Ziel noch nicht erreicht ist, soll es noch nicht am Ende sein. Deshalb macht sie uns stark. Und es wird dem Feind nicht gelingen, sondern die Gemeinde wächst. Das ist ja dieses Paradox in der Kirchengeschichte, dass in Verfolgung Gemeinde wächst. Viel stärker als die nicht verfolgte Gemeinde. Also, wir haben ja eine absolute Bestandsgarantie der universalen, unsichtbaren Gemeinde. Aber keine Ortsgemeinde hat solch eine Bestandsgarantie. Wo sich eine Ortsgemeinde dem Bußruf ihres Herrn verschließt, da wird ihr Leuchter von seiner Stelle weggerückt. Im Bild der Offenbarung ist jede Ortsgemeinde ein Leuchter, steht an einem bestimmten Ort, um da Licht zu geben. Ihr seid das Licht der Welt. Und jede Ortsgemeinde ist ein Leuchter. Und wir haben diesen finsteren Globus. Und überall steht immer wieder so ein Leuchter. Diese sieben steht ja hier nur stellvertretend für alle Ortsgemeinden aller Zeiten. Und jede Ortsgemeinde ist so ein Leuchter an finsterem Ort und soll leuchten. Und der Herr sagt: Aber ich habe wieder dich. Und zählt die Dinge auf, die an dieser Gemeinde im Argen liegen. An dieser Ortsgemeinde. Und er sagt: Wenn du nicht Buße tust, dann werde ich deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken. Dann gibt es diese Ortsgemeinde irgendwann nicht mehr. Und von daher hat eine Ortsgemeinde nie eine Bestandsgarantie, sondern lebt davon, im Gehorsam gegen Gott als Gemeinde zu leben und ihre Aufgabe zu erfüllen. Die Gemeinde Hasenheide, aus der ich komme in Berlin, die hat keine Bestandsgarantie. Solange wir an unserem Herrn bleiben, werden wir Leuchter sein dürfen an unserer Stelle dort in der Hasenheide. Und wenn wir davon abfallen, dann wird der Herr unseren Leuchter wegstellen und ihr werdet irgendwann nach Berlin kommen und diese Gemeinde wird es nicht mehr geben. Ich hoffe nicht, dass es dazu kommt, aber die Möglichkeit besteht. Ihr seht die Langsteinbacher Höhe. Was für ein geistliches Werk ist hier entstanden? Hat keine Bestandsgarantie. Wenn der Bußruf nicht gehört wird und immer wieder eine biblische Kurskorrektur erfolgt, wird es diese Langsteinbacher Höhe irgendwann nur noch der äußeren Form nach und dann irgendwann gar nicht mehr geben.
Die bleiben Glieder am Leib des Christus. Das ist das, warum ich immer wieder sage, wir müssen unterscheiden zwischen dieser unsichtbaren und der sichtbaren Gemeinde. Wenn der Leuchter einer Ortsgemeinde an die Seite gestellt wird, dann heißt das, dass die Aufgabe, die Existenz dieser Ortsgemeinde als Ortsgemeinde nicht mehr weiter dauert. Aber einzelne Glieder aus ihr am Leib des Christus sind deswegen nicht plötzlich keine Glieder mehr am Leib des Christus. Ja? Und die werden sich dann im Zweifel woanders neu formieren. Denn häufig ist es ja so, dass die dann in dieser Ortsgemeinde irgendwann nur noch eine Minderheit darstellen. Immer wieder warnen und rufen und sagen, Leute, das läuft in eine ganz falsche Richtung. Und dann nicht mehr gehört werden, irgendwann in die Ecke gedrängt werden und irgendwann diese Gemeinde verlassen müssen. Ja, das ist doch der Gang, wie wir ihn immer wieder erleben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in unseren Ortsgemeinden die Stellung einnehmen, die Aufgaben erfüllen, die wir vom Herrn haben, ein klares Bekenntnis haben, prophetisch warnen. Und nicht alles so wie die treu doofe Herde, die sich immer wieder zur Schlachtung bringen lässt, mitmachen. Ja, die Leitung entscheidet, ob jetzt haben wir die Pastorin als Frau und ob jetzt haben wir die homosexuellen Ehe und ob jetzt haben wir und ob jetzt haben wir. Wir laufen immer treu doof hinterher. Stellung beziehen, Maul aufmachen, bekennen, hinstehen, warnen. Wenn sie nicht hören, dann hören sie nicht. Aber wenn manch einer früher sich geäußert hätte und manch einer früher sich mit Gleichgesinnten gesammelt hätte, um hinzustehen, dann hätten vielleicht manche Fehlentwicklungen gar nicht so und schon gar nicht so schnell und einfach stattfinden können. Also wir haben eine Aufgabe, in den Ortsgemeinden hinzustehen. Und wir haben eine Aufgabe zu beten. Für all die Leute, die in Verantwortung und Leitungsfunktion einer Ortsgemeinde stehen. Betet für Andreas. Dafür, dass der Herr über ihn wacht. Dass er diesen ganzen Laden nicht an irgendeiner Stelle seines Glaubenslebens aus einem falschen Verführtsein heraus hier gegen die Wand fährt. Auch Andreas kann das passieren. Der ist nicht unversuchbar. Und in eurer Gemeinde betet für die, die Leitungsaufgabe haben, dass sie wirklich vom Herrn immer wieder die Ordnung auch bekommen, die sie brauchen für ihre Entscheidungen. Und nicht vom Zeitgeist und vom Satan auf ganz raffinierte Weise sich verführen lassen. Weg von der Hausordnung Gottes, dass Gott irgendwann sagt, also von der Hausordnung her, die ihr hier lebt, das kann unmöglich mein Haus sein. Ja? Und dann wird der Leuchter dieser Ortsgemeinde weggestellt. Beten dafür, dass der Herr die Leute in Leitungsverantwortung bewahrt und immer wieder neu auf rechten Kurs bringt. Nicht nur irgendwann so zu zweit schwätzen und sich das Maul zerreißen, sondern da bekennen, wo es wichtig ist und beten, beten, beten. Und im Verhältnis beten zum Maul aufmachen mindestens 3:1 fürs Beten. Ja? Einmal vorher, einmal dabei und einmal nachher. Lasst uns also unsere Verantwortung in der Ortsgemeinde in diesem Sinne heilig ernst nehmen, dass etwas sichtbar dargestellt werden kann von der unsichtbaren Gemeinde des Leibes Christi zu seiner Ehre. Das ist unsere Aufgabe. Amen.